Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode unseres Podcasts Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Und vielleicht erstmal vorweg ein frohes neues Jahr von unserer Seite an alle unsere Zuhörer und ZuhörerInnen. Heute widmen wir uns auch, passend zum Thema, den verschiedenen Neujahrsbräuchen, die es in Europa gibt.
Ja, wir hoffen natürlich auch, dass ihr alle gut ins Jahr 2026 gerutscht seid und hoffentlich jetzt auch mit dieser kleinen Folge einen schönen Start ins neue Jahr habt.
Also ja, macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück, reist mit uns einmal quer über den Kontinent, um auch überhaupt erst herauszufinden, wie die Menschen in Europa den Beginn eines neuen Jahres überhaupt feiern.
Bevor wir jetzt aber in die verschiedenen Länder so eintauchen, werfen wir mal noch einen kurzen Blick darauf, warum Neujahrsbräuche überhaupt existieren. Der Jahreswechsel ist ja an sich irgendwie ein Moment, in dem viele Menschen vielleicht auch ein bisschen innehalten oder auch versuchen, alte Sorgen hinter sich zu lassen und so ein bisschen neue Hoffnung schöpfen wollen. Deshalb gibt es ja auch Neujahrsvorsätze. Und genau hier kommen natürlich auch gewisse Rituale ins Spiel. Sie geben natürlich ja Struktur, vielleicht auch ein Gemeinschaftsgefühl und vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, dass man einen Einfluss darauf hat, was das Glück des kommenden Jahres betrifft und genau, das irgendwie so ein bisschen für sich mitzugestalten.
Ganz gleich, ob wir Feuer entzünden, besondere Speisen essen oder Symbole verschenken, all diese Handlungen haben eines gemeinsam. Sie sollen Glück bringen, böse Geister vertreiben oder halt einen positiven Neustart ermöglichen. Ich habe auch mal, ich lasse mich davon auch immer so ein bisschen beeinflussen, nicht letztes Silvester, vielleicht das davor oder zwei davor, saß ich unterm Tisch und habe die Trauben gegessen, die 12 Trauben.
Ist das so ein Ding, 12 Trauben essen?
Ja, dann findest du Liebe.
Oh.
Spoiler, hat nicht geklappt.
Ja.
Doch, es hat in diesem Jahr geklappt, aber dann halt nicht gehalten. Aber ja.
Das kenne ich zum Beispiel gar nicht mit den 12 Trauben essen, siehst du mal. Bin da auch gar nicht so firm drin, von daher bin ich gespannt, wie das in den verschiedenen europäischen Ländern und Kulturen so gefeiert wird. Und wir starten jetzt erstmal mit dem für uns alle wahrscheinlich bekanntesten Bräuchen. Und beginnen unsere kleine Neujahrsreise in Deutschland. Ich glaube, relativ bekannt sind so Sachen wie Bleigießen, natürlich auch das große Feuerwerk und auch Glücksbringer. Hier denken die meisten, wie gesagt, wahrscheinlich zuerst an die Feuerwerke und auch vielleicht die eher negativen Schlagzeilen, die es in den letzten Jahren damit gibt, wenn irgendwie Menschen dann im Krankenhaus landen und so weiter.
Naja, auch die armen Tiere, die zu Hause oder auch draußen leider irgendwie Angst haben und so. Meine Kater haben auch immer Angst.
Ja, also große Debatte, ne? Inwieweit sollte das erlaubt sein und nicht? Das ist vielleicht nochmal eine andere Folge wert. Vielleicht hat die EU da auch mittlerweile irgendwie Ideen oder Vorschriften.
Ich habe auch davor Angst.
Ja. Aber mal abgesehen vom Feuerwerk gibt es natürlich wie Bleigießen und auch Glücksbringer andere Traditionen, die auch historisch ein Stück zurückgehen und zum Beispiel damit versucht wird, böse Geister irgendwie zu vertreiben, mit Feuerwerk zum Beispiel halt lautstark zu vertreiben. Und das ist auch ein Gedanke, der sich halt in vielen europäischen Ländern durchgesetzt hat oder auch weltweit findet.
Ja, sprechen wir mal über den Klassiker, also Bleigießen. Da geht's wahrscheinlich bei euch in den Köpfen schon los. Gibt's ja so eigentlich gar nicht mehr, kann man nicht mehr kaufen. Jetzt ist es Wachsgießen. Das ist nämlich auch seit 2018 offiziell verboten, weil, wer hätte es gedacht, bleigiftig ist. Aber wie schon erwähnt, Wachsgießen, es lebt halt weiter. Also man erhitzt dann kleine Wachsfiguren, gießt sie ins Wasser und dann deutet man die entstehenden Formen. Und das Ganze soll Hinweise auf das kommende Jahr geben. Ich habe das immer sehr gerne gemacht.
Ja.
Also auch jetzt mit Wachsgießen, ich mache das sehr, sehr gerne,
das ist cool.
Weil ich irgendwie gerne daran glaube auch. Aber nur, wenn es eine schöne Figur ist, die da rauskommt. Ansonsten, nee, zählt das nicht.
Aber das können wir dieses Jahr auch dann so machen.
Naja, wie aber schon erwähnt, ne? Also ob da jetzt eine Botschaft irgendwie klar erkennbar ist oder ob die Fantasie da irgendwie aufblühen muss, das bleibt jedem selbst überlassen. Genauso, ob man jetzt es für sich deuten möchte oder halt nicht.
Dann sind da natürlich auch noch die Glücksbringer, also ganz klassisch der Schornsteinfeger, das vierblättrige Kleeblatt, Marienkäfer oder auch so kleine Schweinchen. Kann man vielleicht sich schon denken, da gibt es ja auch das Sprichwort, man hat Schwein gehabt, geht übrigens auf Zeiten zurück, in denen Schweine ja eher so für Wohlstand standen und das eben symbolisiert haben. Von daher ist das Schweinchen eben immer noch so ein klassisches Glücksbringer-Symbol.
Aber auch unsere Nachbarn in Österreich und auch in der Schweiz feiern ähnlich, mit einigen Besonderheiten allerdings. In Österreich gehören Glücksschweindel aus Marzipan fast zwingend dazu. Ich meine, das gibt's hier auch nicht so klar, nicht so stark verbreitet, aber habe ich auch schon gesehen. Fun Fact, ich hasse übrigens Marzipan.
Dann ist das vielleicht nicht deine Silvestersüßigkeit.
Ja. In manchen Regionen wird Silvester aber auch ein Orakelgebäck gebacken, aus dem man dann die Zukunft herauslesen soll. So ein bisschen wie, ja, süße Glückskekse.
In der Schweiz gibt es dagegen einen, ja, kulinarischen Brauch, der besonders schmackhaft ist, das Fondue Chinois, ich kann leider kein Französisch, oder halt klassisch das Käsefondue zu Silvester, haben wir bei uns zu Hause tatsächlich auch früher immer gemacht.
Ja. Oh.
Ist vielleicht auch weniger ein Ritual als mehr irgendwie so ein geselliger Moment, Genussmoment, aber auch ein deutlicher Ausdruck davon, wie wichtig auch so ein bisschen das Zusammensein zum Jahreswechsel ist.
Käsefondue finde ich super, aber könnte ich Silvester nicht machen, weil danach geht's mir nicht so gut.
Ja, das liegt dann schwer im Magen.
Ja. Weiter nach Italien, denn hier wird's richtig symbolträchtig tatsächlich. Also ein absoluter Klassiker ist das Essen von Linsen in der Silvesternacht. Diese kleinen runden Formen sollen an Münzen erinnern und daher sollen Linsen Reichtum ins neue Jahr bringen. Habe ich persönlich auch noch nie von vorher gehört.
Ich auch nicht. Und dann wäre danach auch die berühmte rote Unterwäsche.
Ja, das kenne ich. Das habe ich auch gemacht.
Ha. Das kann ich
das muss
gar
aber
nicht.
Ganz neu sein.
Ja.
Neue rote Unterwäsche, keine
genau,
alte.
Ja.
So habe ich das gehört.
Also wie gesagt, es geht um neue rote Unterwäsche. Wer zu Neujahr diese rote Wäsche trägt, soll im kommenden Jahr besonders viel Liebe und Leidenschaft bekommen. Der Brauch hat vermutlich Wurzeln im Römischen Reich und ist heute vor allem ja mehr so mit einem fröhlichen Augenzwinkern irgendwie zu betrachten. Aber es gibt eben dann doch viele Leute, die daran festhalten und dann eben auf die rote Unterwäsche sitzen.
Ja, wir hoffen, ihr hattet alle eure roten Schlübis an. Also wir nehmen die jetzt natürlich ein bisschen vorher auf, weil...
Wir sind,
vielleicht sind wir jetzt noch verkatert, wenn die Folge rauskommt. Deswegen nehmen wir das vorsichtshalber vorher auf. Ich werde auf jeden Fall die rote Unterwäsche tragen.
Siehste.
Und dann berichte ich mal im Jahr 2026 hier im Podcast, wie es gelaufen ist. Weiter aber in Italien. In einigen Regionen war es auch traditionell üblich, altes Geschirr aus dem Fenster zu werfen, also als Symbol altes loszulassen. Dieser Brauch ist allerdings seltener geworden, aus nachvollziehbaren Gründen. Zeigt aber ganz schön, der Jahreswechsel ist eine Zeit des Aufräumens, innen wie außen.
Gibt's ja auch, ist zwar ein anderes Thema, aber so Polterabende bei Hochzeiten gibt's das ja auch, dass man irgendwie altes Geschirr so zu Bruch gehen lässt und diese Scherben dann halt für Glück und sowas stehen.
Ja.
Ja, ein besonders bekannter Neujahrsbrauch kommt übrigens aus Spanien, die 12 Weintrauben des Glücks,
ja,
hier haben wir sie.
Aber des Glücks, so kenne ich es nicht für mich. Ich dachte, na, du wirst es jetzt
das
erzählen, es ist mit Liebe. So kenne ich das eher.
Ja, Glück und Liebe hängt ja auch im besten Fall sehr nah beieinander.
Ja, besser wär's.
Also da geht's darum, dass Punkt Mitternacht zu jedem der 12 Glockenschläge genau eine Weintraube gegessen wird.
Muss ich kurz zu anmerken, ist super schwer. Ist super
das
schwer, weil du musst richtig schnell diese Trauben essen. Vor allem Punkt Mitternacht, alle stoßen an.
Und du sitzt dann da.
Ich habe das mit meiner Familie, da habe ich mit meiner Familie Silvester gefeiert. Also muss das schon 2 Jahre her sein. Und dann saß ich unter dem Tisch, die haben mich auch dumm angeguckt. Ich glaube, da hatte ich auch die rote Unterwäsche an, da wollte ich es wissen.
Da wolltest du es wissen.
Und das war richtig schwer, in so kurzer Zeit diese 12 Trauben
zu essen. Auf jeden Fall steht jede dieser Trauben dann für einen Monat im kommenden Jahr und wer alle 12 rechtzeitig schafft, soll ein glückliches neues Jahr verleben. Klingt erstmal einfach, ist aber, wie Amelie schon gesagt hat, eine echte Herausforderung, besonders wenn das halt sehr, sehr große Trauben sind und die Supermärkte verkaufen deshalb oft kleinere Sorten speziell für diesen Zweck an Silvester.
Wir haben aber vorhin gesehen, man kann ja Champagnertrauben machen,
genau,
dann werde ich das einfach mit Champagnertrauben dieses Jahr machen. Weiter interessant ist auch, dass viele Spanier, wie in Italien, eben auch diese rote Unterwäsche tragen, allerdings als allgemeines Glückssymbol und nicht nur zwingend für die Liebe. Und Frankreich zum Beispiel feiert den Jahreswechsel vergleichsweise elegant, also beim sogenannten Réveillon, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, meine Französischkenntnisse, da reden wir nicht drüber. Da gibt es traditionell ein festliches Menü, oft mit Austern, Champagner, köstlichen Desserts. Und das klingt weniger nach Ritual und mehr halt nach Lebenskunst irgendwie, ist aber auch ein ganz wichtiger Teil der französischen Neujahrskultur.
Und weiter geht's mit Essen, denn am 1. Januar wird dann vielerorts die Galette Roi gegessen, ein Dreikönigskuchen mit eingebackener Figur. Wer das Stück mit dieser kleinen Figur, also dieser Fev, erhält, wird zum König bzw. zur Königin des Tages gekürt. Auch wenn dieser Brauch eher zum Dreikönigstag gehört, ist er ja trotzdem ein wichtiger Bestandteil halt der französischen Neujahrszeit.
Kurz mal Anmerkung, Fun Fact, was mir gerade einfällt. Ich weiß zwar noch gar nicht genau, was ich Silvester mache. Wie gesagt, wir nehmen die Folge ja so ein bisschen vor. Es gibt ein paar Ideen. Ich habe aber schon mein Silvester-Outfit.
Ja.
Und das ist auch rot.
Siehste?
Ja.
Passt ja ganz gut.
Von den ganzen roten Outfits jetzt aber mal Richtung Südosten, nämlich nach Griechenland. Und hier stehen Symbole für Glück ganz, ganz klar im Mittelpunkt. Der wichtigste Neujahrsbrauch ist der quasi Lopita, also ein Kuchen, in dem eine Münze versteckt ist. Und wer das Stück mit der Münze bekommt, der soll im neuen Jahr besonders viel Glück haben. Dieser Kuchen, der wird oft nach einer festen Reihenfolge auch angeschnitten. Also ein Stück für das Haus, eines für Christus, eines für die Familie und erst dann für jede Person am Tisch.
Ein weiterer schöner Brauch ist das Zerschlagen eines Granatapfels. Dieser Granatapfel steht für Fruchtbarkeit, Reichtum und auch Glück. Und ja, der wird dann an die Haustür zum Beispiel geschmettert und soll dann im Endeffekt Gaben in das Haus bringen. Also das ist so ein bisschen das Symbol, was dahinter steht. Ja, das war es mit dem kurzen Ausflug nach Griechenland. Wir reisen weiter in eher Richtung Norden, Nordwesten und zwar nach Großbritannien. Die sind jetzt zwar nicht mehr Teil der Europäischen Union, aber trotzdem eben auf dem Kontinent Europa. Und auch dort gibt es zwei besonders charmante Traditionen. Erstens das First Footing. Dabei geht es darum, wer als erster das Haus nach Mitternacht betritt. Traditionell bringt ein dunkelhaariger Mann besonders viel Glück, oft mit kleinen Geschenken wie Brot, Kohle oder vielleicht auch alkoholischem Whisky verbunden und das Ganze soll dann Wohlstand symbolisieren.
Ja, zum Zweiten gibt es aber auch den berühmten Kuss unter dem Mistelzweig. Also dieser Brauch wird oft mit Weihnachten verbunden, kennen wir ja hier irgendwie auch so. Unter Mistelzweig, dann gibt es einen kleinen Knutscher. Spielt aber auch in der Neujahrsnacht eine Rolle. Der soll Glück in der Liebe bringen und Streit schlichten. Also ein relativ schöner Gedanke zum Jahresbeginn. Aber es ist ja auch, wenn man hier mit seinem Partner oder mit der Partnerin feiert zusammen, und es ist ja auch irgendwie traditionell so, dass diejenigen
sich um Mitternacht
irgendwie küssen. So, es ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja. Also auch wenn Freunde oder Familie mit dabei sind, aber Partner irgendwie wünschen sich zuerst ein frohes neues Jahr. Genau. So kenne ich das.
Ja, ich kenn das auch ähnlich. Genau, wir waren jetzt gerade in Großbritannien und dann dürfen wir natürlich auch schottische Traditionen nicht vergessen. Da gibt es den Auld Lang Syne, das gemeinsame Singen eines alten schottischen Liedes, bei dem sich alle an den Händen fassen. Meistens ein sehr, sehr emotionaler Moment, der weltweit ja als Neujahrsklassiker bekannt wurde. Und also ich kenne das Lied auf jeden Fall auch und kenne das auch so in der Verbindung mit eben Weihnachten und dass man da irgendwie zusammensitzt und das gemeinsam singt. Wir können ja mal rein und das ist eigentlich ein schönes
Lied. Sing doch mal jetzt vor. Nee.
Wir gehen jetzt weiter und zwar wieder in den Norden und gucken uns erstmal Dänemark an, denn hier gibt es einen Brauch, der ja sehr viel Spaß macht. Um Punkt Mitternacht springen die Menschen dort gemeinsam von einem Stuhl. Das soll symbolisieren, dass man mutig ins neue Jahr hineinspringt.
Ja, würde ich nicht machen, aber würde ich mir einen Fuß brechen bei meinem Glück.
Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie viel Alkohol die Leute dann in der Nacht konsumieren, ob man das auch noch probieren sollte. Aber an sich, wenn man das irgendwie mit der Family und ganz gediegen und ruhig und ohne krassen Alkoholeinfluss feiert, ist das, finde ich, irgendwie eine süßes Symbol, da gemeinsam reinzuspielen.
Das stimmt. Eine weitere dänische Tradition ist aber auch das Zerschlagen alter Teller an den Haustüren, haben wir ja vorher schon mal auch gehört. Aber diesmal an den Haustüren von Freunden. Die Scherben sollen Glück bringen und ja, je mehr Scherben man findet, desto beliebter ist man angeblich.
Auch schön.
Aber ich hoffe, es macht keiner bei mir, weil ich möchte das nicht aufräumen. In Schweden und Norwegen, schauen wir da mal rüber, da ist es deutlich ruhiger. Hier steht das Zusammensein mit Familie und Freunden im Vordergrund. In Schweden gibt es oft ein festliches Essen, manchmal mit traditionellen Gedichten auch oder klassischen Neujahrsansprachen im Fernsehen.
Vom Norden geht es jetzt in den Osten. In Osteuropa finden wir eine Vielzahl spannender und oft uralter Bräuche. In Polen spielt zum Beispiel das Essen eine sehr, sehr große Rolle. Dabei besonders Fisch, wie zum Beispiel Karpfen. Und das ist halt auch so ein Symbol für Glück. Und viele Menschen bewahren dann eine Schuppe des Karpfens, der dann gegessen wurde, im Portemonnaie auf, als Geldbringer.
In Ungarn wird auch gern Linsensuppe gegessen, ähnlich wie in Italien. Und man vermeidet es, Geflügel zu essen. Der Aberglaube sagt, dass das Glück sonst fortfliegen könnte. Sehr interessant sind die Bräuche auch in Rumänien und in Bulgarien, wo Maskentänze und Umzüge mit kostümierten Figuren stattfinden. Diese sollen böse Geister vertreiben. Für diese Region typisch und ein sehr alter Brauch, der heute auch noch wirklich lebendig ist.
Aber auch im Süden wird natürlich Neujahr gefeiert. In Portugal zum Beispiel werden viele Traditionen der Nachbarn auf der iberischen Halbinsel miteinander verbunden und halt so zu eigenen Ritualen.
Auch hier isst man zu Mitternacht 12 Rosinen. Weintrauben sind auch möglich. Rosinen natürlich viel einfacher.
Das ist viel einfacher, ja.
Vielleicht werden es auch die Rosinen.
Ja.
Und man wünscht sich dabei einen guten Wunsch pro Traube. Also ja, nicht wie in Spanien, dass irgendwie jede Traube für einen Monat im Jahr steht, sondern hier hat man wirklich einen Wunsch pro Traube. Vielleicht geht ja auch alles schon in einem Monat in Erfüllung, wäre natürlich auch toll. Und anders als in Spanien tragen hier viele Menschen blaue Unterwäsche. denn die Farbe Blau soll besonders viel Glück bringen. Das mit der roten Unterwäsche habe ich aber vorher auch schon von anderen Richtungen gehört. Ja. Also nicht nur aus der spanischen. Ich glaube, wenn wir mal weiterschauen als jetzt Europa, da finden wir das mit der roten Unterwäsche auch, nochmal wieder und mit der blauen vielleicht eher weniger. Aber interessant ist auch der Brauch, auch hier auf einen Stuhl zu steigen. Aber hier wird mit dem rechten Fuß zuerst wieder heruntergestiegen, um so gut ins neue Jahr auch zu starten. Und an der Atlantikküste springen manche sogar direkt ins Meer. Könnt ihr euch vorstellen, das ist natürlich ziemlich kalt und nicht unbedingt was für schwache Nerven.
Aber gut, das gibt es ja auch Neujahrsbahnen. Ja, dann am 1. Januar da irgendwie. Hast du schon mal gemacht? Lokal, nee, ich möchte am 1. Januar nicht in die Ostsee. Nee. Ist bestimmt cool, aber ich bin da einfach zu kälteempfindlich.
Ja.
Vielleicht auch etwas ausgefallen, ganz egal, ob wir in Skandinavien von Stühlen springen, in Griechenland Granatäpfel zerschlagen oder in Spanien die besagten Weintrauben verschlingen. Überall geht es natürlich um Hoffnung, um Glück, aber auch Stärke und Gemeinschaft. Und dieser Jahreswechsel ist halt ein Moment, an dem Menschen ja auch ein bisschen glauben wollen, dass sie halt Einfluss auf das Kommende haben. Und unabhängig davon, ob diese Bräuche jetzt wirklich wirken, sie bringen uns ja trotzdem irgendwie zusammen und geben uns halt ein Gefühl von Tradition, Zugehörigkeit und halt auch immer einem kleinen Neubeginn.
Ich habe das dieses Jahr aber auch. Also wie gesagt, wir nehmen ja jetzt noch in 2025 auf. Und für mich soll der wirklich so Neujahr, das Ding-Dong, ist Mitternacht. Dann ist für mich 2026 und dann soll hier auch einfach mal alles gut werden.
Ja.
So, kein Stress. Wir lassen alles Schlechte in 2025. 2026 wird mein Jahr. Ihr hört's, ihr habt's jetzt gehört, deswegen, es wird so. Okay, bevor wir aber zu unserem Fazit kommen, werfen wir nochmal einen Blick auf das Ganze aus einer europäischen Perspektive natürlich. Wir wissen, Europa ist nicht nur ein Kontinent voller Tradition. Ein großer Teil davon gehört heute zu einer gemeinsamen politischen Gemeinschaft, also der Europäischen Union. Und obwohl die EU manchmal als sehr technokratisch wahrgenommen wird, lebt sie vor allem vom kulturellen Reichtum ihrer Mitgliedstaaten. Und kaum ein Thema zeigt diese Vielfalt besser als die Neujahrsbräuche.
Wenn man sich mal anschaut, wie unterschiedlich Menschen halt in Italien, Finnland, Portugal oder auch Polen Silvester und Neujahr feiern, erkennt man zwei Dinge. Also erstens, dass Europa total vielfältig ist und zweitens, dass halt trotz aller Unterschiede wir erstaunlich viele gemeinsame Motive auch irgendwie haben.
Ja, weil fast überall geht es um Glück zum einen. Also sei es jetzt mit den Trauben in Spanien, Linsen in Italien oder die Münzen in Griechenland. Ein ganz, ganz großes Thema ist natürlich auch die Gemeinschaft. Also in der Schweiz isst man zusammen Fondue, in Frankreich dieses schicke, elegantere Essen mit den Austern oder halt auch das, was du in Schottland erzählt hast, was du uns hier leider nicht vorsingen wolltest. Aber ja, gibt's auch. Und Hoffnung natürlich. Hoffnung und den Wunsch nach einem guten Start. Das sind alles große Gemeinsamkeiten. Überall geht's darum. Und diese Gemeinsamkeiten sind auch ein guter Reminder dafür, dass die europäische Idee nicht nur aus Verträgen besteht, sondern aus geteilten kulturellen Erfahrungen. Und in einem Kontinent, der historisch oft gespalten war, helfen solche Traditionen dabei, ein Gefühl von Wir entstehen zu lassen. Und das tatsächlich auch mal ganz ohne Politik.
Ja, damit endet unsere kleine Reise durch die Neujahrsbräuche Europas. Ich bzw. wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit und habt neue, interessante und vielleicht auch überraschende Traditionen kennengelernt oder wollt jetzt beim nächsten Jahr ein bisschen was davon mal ausprobieren. Also vielleicht wollt ihr dann ja selbst mal ein paar Trauben essen, Linsen kochen oder vielleicht auch unter einem Mistelzweig warten, wer weiß.
Ich würde es auch witzig finden, vielleicht mache ich mir auch so ein Haarreif fertig und klebe da Mistelzweig drauf und dann renne ich einfach so durch die Gegend. Locke ich die Idioten an. Wie immer. Gut, okay.
Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderbaren Start ins Jahr 2026. Voller Freude, Gesundheit und schöner Momente. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert natürlich den Podcast gerne, teilt ihn mit euren Freunden und Freundinnen. Ja, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin bleibt neugierig und passt gut auf euch auf.
Tschüss.